Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Zuversicht bei der VBZ-Spitze. Der oberste Tremler Andres Dürler glaubt, dass es eine Lösung gibt im Streit mit den Angestellten. Gute Noten für die Arbeit mit Fußballfans. Der Zürcher Stadtrat will weiter Sozialarbeiter in die Fußballstadien schicken. Ein Schritt vorwärts nach 20 Jahren Streit. Die Vorarbeiten beim Galgenbucktunnel bei Neuhausen haben angefangen. Wenn die Gefühle verrückt spielen, das junge Schauspielhaus widmet den Monat Mai der Liebe. Und das Wetter, der Regen kommt spätestens morgen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad. Am Mikrofon Muriel Jaisi. Der Zürcher Stadtrat und die Spitze der VBZ wollen weiter über die Arbeitsbedingungen des VBZ-Fahrpersonal verhandeln. Auch wenn die Mitglieder des VPOD in 8 Tagen mit einem Streik drohen, sollen die Verhandlungen am runden Tisch ganz normal weitergehen. Bei den Forderungen nach einem Gesamtarbeitsvertrag und nach längeren Pausen für Tramfahrerinnen und Buschauffeure gibt es offenbar noch einen kleinen Spielraum. Darum glaubt Andres Dürler, der Vorsteher der industriellen Betriebe, auch an eine Lösung.
Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den Gewerkschaften, die wir unter dem Tisch sind, gute Lösungen in allen Fragen, die auf dem Tisch sind, finden wird. Aber für das muss man am Tisch sein und nicht einfach einen Katalog den Medien verschicken und sagen, die Stadt hat 8 Tage Zeit. Die Spielregeln vom runden Tisch gelten in diesem Zusammenhang.
Teuer für den VPOD, der die Verhandlungen abgebrochen hätte. Die stehen immer noch offen. Die nächsten Verhandlungen vom Runden Tisch sind morgen am Donnerstag. Fansozialarbeit, das ist etwas Gutes, um Gewalt an Fußballmatch zu verhindern. Das findet der Zürcher Stadtrat und will darum das Pilotprojekt zu der Fanarbeit bei GC und dem FCZ um 2 Jahre verlängern. Kosten soll das rund 160'000 Franken. Sabine Meier.
Vor 2 Jahren hat die Stadt Zürich den Kanton und die beiden Fußballclubs die Fanprojekte auf die Beine gestellt. Und seitdem sind 2 Fansozialarbeiter für den FCZ und einer für GC im Einsatz gewesen, sagt Urs Leibengut vom Sozialdepartement.
Sie waren Ansprechpersonen für einzelne Fans, die in problematischen Situationen waren, sei das die Arbeit, Beziehungen. Und haben so entweder können versuchen, die zu begleiten oder dann weitervermitteln an entsprechende Stellen. Und dann die Präsenz an den Auswärtsmatchen, also die Begleitung von diesen kleinen Gruppen jeweils an den Auswärtsmatchen von Jugendlichen, das sind eigentlich so die hauptsächlichen Aufgabengebiete.
Dass es wegen diesen Fanprojekten weniger Krawall gegeben hat, das wird Urs Leibengut nicht behaupten. Aber
ich glaube, die Fanprojekte sind sicherlich ein Teil, wo man, wie gesagt, kann versuchen, eine positive Fankultur aufzubauen, aber es wird nicht so allein selige Mittel sein.
Vor allem braucht es dafür Zeit. Zeit, um das Vertrauen der Fans noch weiter zu gewinnen und um die Fanarbeit weiter zu verfeinern. Darum hat sich der Zürcher Stadtrat zusammen mit dem Kanton und den beiden Fußballclubs auch entschieden, die Fanarbeit auf 2 weitere Jahre auszudehnen. Das sind gut investierte 160'000 Franken.
Weil es einen wichtigen Teil einer Alltagskultur betreffen tut. Und weil ich schon überzeugt bin, dass über das Vorleben von einer positiven Fankultur mittelfristig positive Effekte stattfinden und somit das ein Beitrag, sicher nicht alleinig, aber ein Beitrag kann sein zur Eindämmung von Gewalt im Sport.
Sagt Urs Leibengut vom Zürcher Sozialdepartement. Auch die beiden Fußballclubs GC und FCZ beteiligen sich an den Kosten mit je 80'000 Franken.
Sabine Meier. So ein Fanarbeiter ist auch heute Abend im Einsatz. Das Spitzenspiel FC Zürich gegen FC Basel steht auf dem Programm. Die beiden Teams stehen an den Tabellenspitzen und sind die einzigen, die überhaupt noch Meister werden können. Es gibt also heute sicher einen harten Kampf. Für den FCZ umso härter, weil er seit Jahren nicht mehr gewonnen hat gegen den FCB. Der Zürich-Trainer Urs Fischer findet darum, es sei schon ein bisschen ein Knacknuss. Aber
ja, ist ja schön. Knacknuss kann man knacken. He? Also von dort her, wir werden einmal mehr versuchen, die Serie zu beenden. Das Gute ist, je länger eine Serie geht, umso grösser wird die Wahrscheinlichkeit, dass man sie irgendwann einmal beenden kann. Und auch das werden wir gegen Basel probieren.
Der FC Zürich spielt heute Abend im letzten Rund gegen den FC Basel. Ich habe den DRS-Sportreporter Reto Held vor der Sendung gefragt, wie wichtig das Spiel für den Titelkampf überhaupt ist.
Ich glaube, es ist eine Vorentscheidung, die heute zu oben fallen könnte, weil es halt nachher schon so ist, dass nur noch 3 Runden zu spielen sind. Aber beide haben schwierige Aufgaben noch in diesen 3 Runden. Zürich hat GC Luzern und Thun noch als Gegner. Der FC Basel hat Thun, St. Gallen und Luzern. Spannenderweise also Luzern und Thun, die noch gegen beide spielen. Aber es ist schon so, wenn man natürlich 3 Runden vor Schluss 3 Punkte kann in Führung gehen, in der Tabelle, dann kann man, glaube ich, schon vor Vorentscheidung reden. Vielleicht ist aber schon am nächsten Wochenende nachher alles wieder anders.
Jetzt, wenn wir die Begegnung FCZ-FCB anschauen, der FCZ hat das letzte Mal am 26. November 2006 gewonnen gegen den FC Basel. Das sind also gut 4,5 Jahre. Dann hat er 14 Mal verloren und 5 Mal unentschieden gemacht. Also man kann schon sagen, die Statistik spricht eigentlich gegen den FCZ.
Die spricht brutal gegen den FCZ, das muss man so sehen. 19 Spiele nicht mehr gewonnen gegen Erzrival, obwohl man immer wieder grosse Töne gespuckt hat, auch in den Duell vorher. Das Mal hat man es ein bisschen anders probiert. Es war zurückhaltender gewesen, auf beiden Seiten zurückhaltender. Und ich glaube, die Statistik die spielt dann eine Rolle, wenn es irgendwie in den letzten Minuten plötzlich in die eine oder andere Richtung könnte kippen könnte. Dann kommt das vielleicht der FCZ-Spieler in Sinn und natürlich auch der Basler-Spieler, denen als positives Momentum natürlich der Zürcher eher als negative Erinnerung. Und auch wenn man die Saison bis jetzt anschaut, hat der FC Basel 3-mal gewonnen und noch nie verloren. Also auch in dieser Saison sieht die Statistik überhaupt nicht gut aus für den FC Zürich. Der Urs Fischer, der Trainer von der Zürcher, hat aber auch gesagt, eine Serie, die so lang geht, die muss irgendeine schon hören. Und die Chance die wird immer grösser, dass sie die auch tatsächlich mal hört.
Ja, wenn nicht die Statistik, was spricht denn überhaupt für den FCZ?
Ich glaube, es sind zwei Sachen, die wirklich sehr stark für den FC Zürich sprechen. Das ist die perfekte Rückrunde, die sie bis jetzt spielen. Fast perfekte Rückrunde. Seitdem sie gegen Basel verloren haben mit 1-3, haben sie nachher 8 Siege hintereinander gereiht. Das hat nachher dazu geführt, dass man Basel wieder hat können einholen, sogar eben überholen. Und das spricht extrem für die Mannschaft, weil es nicht immer einfach ist, weil sie auch müssen Ausfälle kompensieren. Also die Mannschaft ist sehr breit besetzt und sehr gut besetzt, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und wo sie aus meiner Sicht wirklich besser besetzt ist als der Gegner heute als der FC Basel ist in der Abwehr, was die beiden Innenverteidiger dort leisten, der Teixeira und der Beda. Das ist wirklich grosse Klasse für Schweizer Verhältnis. Das sieht man auch leider daran, dass der FC Zürich in den letzten 9 Spielen nur gerade 6 Goal bekommen hat. Also allein das ist ein Anzeichen, dass die Abwehr funktioniert, dass die ganze Mannschaft in der Defensive funktioniert. Und ich glaube, das ist ihre grosse Stärke. Und auf dem kann sie nachher aufbauen, weil sie vorne nachher auch gefährliche Spieler hat, die jederzeit den Unterschied machen können. Und vielleicht noch ein kleiner Punkt. Bei der letzten Niederlage, wo man 1-3 verloren hat, hat eigentlich alles gesagt, Zürich war besser, spielerisch besser und vom Spielgestalten her besser. Also es spricht einiges durchaus für einen FC Zürich, wenn eben auch die Statistik überhaupt gar nicht.
Reto Held. Der FCZ und der FCB treffen aufeinander. Die Stadtpolizei Zürich redet von einem Hochrisikospiel. Sie sind auf jeden Fall für alles gewappnet, heisst es. Das Spiel fängt am Viertel ab 8 Uhr an. Live übertragen wird es auf DRS4 News. Mehr Leute haben sich im letzten Jahr über den Zürcher Verkehrsverbund beschwert. Das stellt der kantonale Ombudsmann in seinem Jahresbericht fest. Vor allem reklamiert haben Schwarzfahrer. Der Thomas Fäsi, der Ombudsmann, vermutet, dass das mit der strengeren Kontrolle in den S-Bahnen, Bus und Tram könnte zu tun haben.
Wenn so ist, dass Personal vorne eben nicht Kulanz übt, dann ist es logisch, dass der Protest oder die Reaktion oder die Reklamation nebeneinander dann halt sich zeigen tun und der meiste Teil beim ZVV selber direkt und ein kleiner Teil halt dann bei mir.
Abgenommen haben im letzten Jahr dafür die Beschwerden über das Migrationsamt. Alles in allem sind im 2010 rund 799 neue Beschwerden eingegangen. Der Zürcher Stadtrat hat eine Anlaufstelle für KMU eingerichtet. Bei dieser Anlaufstelle kommen kleine und mittlere Unternehmen Hilfe über, um sich im Amtsdschungel zurechtfinden. Das heisst, es wird ihnen gesagt, auf welche Frage dass sie wo eine Antwort bekommen. Der Stadtrat setzt damit einen Teil von einer Verordnung um, die seit dem April in Kraft ist. Eine Verordnung, die bessere Rahmenbedingungen für KMU in der Stadt Zürich schaffen soll. Der Stadtrat von Uster will die Fürsche machen mit seinem Hallenbadprojekt. Es soll möglichst bald einen Wettbewerb geben, um einen Generalplaner zu suchen, der das Projekt genauer ausarbeitet. Das Hallenbad Buchholz soll nach 23 Jahren umfassend saniert werden. Es soll ein nationales Leistungszentrum für Schwimmerinnen und Schwimmer in der Deutschschweiz geben, mit einem grossen Wellnessbereich. Der Ustermer Stadtrat beantragt jetzt beim Gemeinderat 350'000 Franken, eben um einen Generalplaner zu suchen. Seit Jahrzehnten wird im Kanton Schaffhausen über das Projekt gestritten. Der rund 1 Kilometer lange Galgenbucktunnel, der Neuhausen vom Verkehr entlasten soll. Trotz allem, jetzt geht es dann los. Der Galgenbucktunnel gehört zu den Nationalstrassen, darum hat der Bund den Marschplan festgelegt. Christa Edlin.
Die eigentlichen Bauarbeiten für das Nationalstrassenprojekt starten zwar erst im Sommer. Heute haben aber die Vorarbeiten angefangen, mit dem Abbruch von zwei markanten Häusern, erklärt der Projektleiter vom Bund, der Andreas Weidlinger.
Auf Seite Engi das Spanwärterhäuschen und auf Seite Bahntal das ehemalige Restaurant Zeus. Im Sommer, wenn alles so läuft wie geplant, ist der offizielle Spatenstich. Der Tunnelvortrieb wird erst Frühjahr 2013 sein, wenn die Straßenumlegung Engi und der Voreinschnitt Engi realisiert sind.
Der Tunnel geht von der Engi am Anfang vom Klettgau in einem Bogen ins Bahntal runter, in die Nähe vom Rhein. Besonders schwierig sei es beim Bau, betont der Projektleiter, dass der Tunnel nur 6 Meter unter der Deutschen Bahn durchführt und DB den Betrieb während der ganzen Bauzeit will aufrechterhalten.
Das ist nur möglich mit enger Koordination mit der Deutschen Bahn. Wir haben uns abgesprochen, dass wir, wenn wir unter den Kreuzungsbereich kommen, dass man dort nur an gewissen Zeiten sprengen darf.
Nämlich nur am Morgen und am Mittag je eine halbe Stunde. Aber wie gross ist die Gefahr, dass am Schloss Charlottenfels etwas passiert, wo über dieser Baustelle thront? Der Andreas Weidlinger beruhigt.
Also das Schloss Charlottenfels sollte nicht gefährdet sein, nein. Es steht auf massivem Fels und falls sich dann doch wieder erwarten feststellen sollte, dass es zu Riesen oder Problemen kommen sollte, dann werden wir die Lademenge reduzieren, die Lademenge pro Zündstufe, und das ermöglicht geringere Erschütterungen.
Der Tunnelvortrieb führt zu Neuhausen unter vielen Häusern durch. Und es sei möglich, dass Bewohner die Sprengungen spüren. Das Kantonsgericht nimmt darum vor dem Vortrieb alle Häuser in einer sogenannten Beweissicherung auf, sodass man kontrollieren kann, ob Häuser sich wegen Bau gesenkt haben. Der Kanton Schaffhausen hat den Galgenbucktunnel seit 40 Jahren vom Bund gefordert, zum Neuhausen vom Verkehr entlasten. Der Baudirektor Reto Dubach ist darum erleichtert, dass er jetzt wirklich realisiert wird, obwohl die Kosten um ein Viertel gestiegen sind auf 240 Millionen Franken.
Das ist in der Zwischenzeit noch mal auf der Kippe gestanden, weil die Kosten auch immer höher geworden sind, aufgrund von der Geologie, aufgrund von der erhöhten Sicherheitsanforderungen. Die Finanzierbarkeit von dem Tunnel ist plötzlich, glaube ich, im Bund nicht mehr so klar gewesen, aber wir sind dankbar, dass der Bund jetzt für sie macht.
Aufgehen soll der Galgenbucktunnel im Jahr 2019.
Zum ersten Mal sitzt der höchste Zürcher im Rollstuhl. Heute Abend wird der 58-jährige Joe Manser zum Präsident vom Gemeinderat gewählt. Er ist Mitglied der SP und seit 22 Jahren im Parlament. Wo der Joe Manser 2 war, hat er Kinderlähmung bekommen. Und seither ist er eben auf den Rollstuhl angewiesen. Vor der Wahl mit dem Joe Manser geredet hat Hans-Peter Kühnzi.
Herr Manser, Sie werden heute Gemeinderatspräsident, obwohl Sie jetzt behindert sind. Oder ist das für Sie gerade ein bisschen Ansporn gewesen, diese Behinderung, um das Amt anzustreben?
Also das ist für mich eigentlich einer der Gründe, warum ich gefunden habe, doch nach so vielen Jahren im Rat mache ich das auch, dass ich den Rat präsidiere. Nicht zuletzt, um zu zeigen, auch der höchste Zürcher kann jemand sein, der behindert ist. Oder anders gesagt, es muss möglich sein, dass auch der höchste Zürcher ein Bürger, eine Bürgerin ist, die behindert ist.
Ist das jetzt ein Signal, das Sie eher der nicht behinderten Bevölkerung geben wollen, oder ein Signal, das Sie auch den anderen Behinderten geben wollen?
Beiden. Sicher zuerst mal den nicht Behinderten, weil viele manchmal noch ein bisschen komische Vorstellungen haben, was das Richtige ist oder wie man umgeht mit Menschen mit Behinderung. Aber auch gegenüber Menschen, die benachteiligt sind. Das sind auch vielleicht ältere Leute, oder, die etwas plötzlich nicht mehr können, zum Beispiel nicht mehr ins Tram einsteigen. Man muss sich wehren, damit die Nachteile in der Gesellschaft korrigiert oder ausgeglichen werden.
Und was wollen Sie jetzt denen zeigen? Was für ein Signal wollen Sie jetzt denen geben?
dass man sich halt muss engagieren muss. Es muss nicht unbedingt in der Politik sein, aber es kann auch in der Politik sein, um die Sachen, wo man nicht zufrieden ist damit, zu suchen, zu verbessern oder zu verändern.
Ihre ganze bisherige politische Laufbahn haben Sie sich ja unter anderem auch für so viele behinderte Sachen eingesetzt, behindertengerechtes Bauen. Gerade das Rathaus ist ein Beispiel dafür, aber auch für behindertengerechte Trams, die es ja erst mit dem Cobra gibt, da in Zürich. Ist die Behinderung für Sie eigentlich erst so eine Art politischer Antrieb gewesen?
Nein, nicht. Nämlich ganz ursprünglich in meiner Jugend habe ich nämlich Jugendpolitik gemacht, weil ich als Jugendlicher wie andere Jugendliche mit dem einen oder anderen nicht zufrieden war. Und ich habe eigentlich zuerst lange Zeit gar keine Behindertenpolitik gemacht, aber mit den Erfahrungen, die ich in der Jugendpolitik hatte, habe ich plötzlich gemerkt, eigentlich müsste man auch einiges verbessern für die Lebensumstände von mir und anderen Menschen mit Behinderung.
Und eben das haben Sie auch gemacht und zum Teil eben durchaus mit Erfolg gemacht. Sie sind jetzt 58, Herr Manser, seit 22 Jahren sind Sie im Gemeinderat. Ist es heute eigentlich einfacher als Behinderte in dieser Stadt, das Leben sich zu bewegen? Oder ist es schwieriger als früher, wo Sie jung waren oder wo Sie politisch angefangen haben, tätig zu sein?
Bautechnisch und von der Umwelt her ist es definitiv einfacher. Also vor 20, 30 Jahren hat es noch keinen einzigen Bus, kein einziges Tram gegeben, den ich benutzen kann. Das ist heute noch nicht hundertprozentig, aber immerhin schon gut möglich. Und auch baulich hat es noch fast kein Restaurant gegeben, zum Beispiel mit einem Rollstuhl, den ich benutzen kann. Das ist auch heute noch nicht überall der Fall, aber es ist definitiv besser. Ich muss sagen allerdings, mit den Menschen ist es nicht unbedingt so, dort ist es heute eher so, dass manchmal die Rücksichtsnahme oder das Verständnis nicht unbedingt besser ist, als das vielleicht vor 20 Jahren war.
Also bei Ihnen selber, wie äußert sich das? Wie nehmen Sie das wahr?
Wenn ich früher zum Beispiel in den Body-Leuten gefragt habe, zu mir helfen, ist das immer extrem selbstverständlich gewesen. Und in den letzten Jahren habe ich das durchaus auch erlebt, dass die Leute gefunden haben, sie haben gerade keine Zeit oder müssen zufälligerweise gerade heim.
Jetzt sind Sie ein Jahr lang der höchste Zürcher. Was wollen Sie da erreichen grundsätzlich? Also eigentlich geht es nicht einfach darum, die Sitzungen leiten jeden Mittwoch, aber über das Haus. Was haben Sie für Zielsetzungen für das Amt?
Also neben dem, dass es eine Dienstleistung ist für den Ratsbetrieb, dass man als Präsident muss schauen muss, dass der Ratsbetrieb läuft, ist es schon das, was ich am Anfang gesagt habe, das Zeichen setzen. Es ist ganz normal, dass auch der höchste Zürcher zufälligerweise im Rollstuhl sitzen kann.
Als Gemeinderatspräsident werden Sie auch viel eingeladen, mehrmals pro Woche. Da kann es ja auch sein, dass Sie da an Ort eingeladen werden, wo eben vielleicht noch ein altes Haus ist, denkmalgeschütztes Haus, das nicht behindertengerecht ist. Also da müssen Sie wahrscheinlich zum Teil einige Probleme überwinden. Was sehen Sie da so auf sich zukommen?
Also ein Stück weit ist natürlich schon nur eine Herausforderung für die, die mich einladen. Weil die nämlich sich müssen überlegen, können sie mich überhaupt einladen? Wie komme ich dort rein? Und meistens machen sie das heute auch schon. Und sonst ist manchmal das der Anstoss dafür, dass sie etwas verbessern müssen oder darauf kommen, jawohl, in Zukunft müssen wir unser Gebäude noch anpassen.
Der neue Zürcher Gemeinderatspräsident Joe Manser, er ist jetzt gerade gewählt worden mit 100 von 121 Stimmen. Die Frage gestellt hat Hans-Peter Künzi. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Kuss oder wo Sie das erste Mal verliebt waren? Um all das geht es im Theaterstück «Blauer als sonst» von Eva Rottmann. Sie hat das Stück für das junge Schauspielhaus Zürich geschrieben. Dort rührt sich im Wohnmonat Mai nämlich alles um die Liebe. Neben dem Theaterstück gibt es auch einen Flirtkurs und ein Publikumsgespräch mit einer Jugendberaterin vom Bravo Dr. Sommerteam. Können Jugendliche jetzt beim Schauspielhaus alles abholen, was sie schon immer mal über Liebe und Sex wollen wissen? Das hat Cordelia Fankhauser, der Theaterpädagoge Fabian Giesling, gefragt.
Ja, abholen einerseits, wie es geht und vor allem auch, wie es eben vielleicht nicht geht oder wie schwierig das ist, das zu machen oder zu erleben.
Der Fabian Giesling gehört zum Produktionsteam vom neuen Stück «Blauer als sonst». In einer Probe zuschauen darf man nicht, aber wenigstens ein paar Takte Musik daraus hören. Das ist erlaubt. In «Blauer als sonst» geht es um eine junge Liebe. Und dass die kompliziert sein kann, das weiss man spätestens seit Romeo und Julia. Im neuen Stück von Eva Rottmann heissen die beiden Verliebten Finn und Jule. Es sind zwei 14-Jährige.
Die probieren, so ihr eigenes Tempo zu finden, als junges Paar, wenn man so sagen will, und die eben nicht dem Aussendruck nachgibt von all diesen Bildern, was man alles schon muss gemacht haben, wenn und bis wann, dass man mit wem was schon muss erledigen haben, dass es als gut und cool gilt.
Es geht also nicht nur um Liebe, es geht auch um Sex.
Es geht um den Anfang vom Sex, es geht sicher um die ganze Sexualität, wo fängt die an und was gehört schon zu Sex, ist der erste Kuss schon Sexualität oder wo fängt es an, genau.
Über Jugendliche und Sexualität wird viel geredet, aber das Team um den Theaterpädagogen Fabian Giesling wollte wissen, was wirklich wahr dran ist. Darum haben sie für das Theaterstück recherchiert.
Wir waren Lust und Frust, der Beratungssteller Langstrasse, geredet. Wir haben mit der Frau von Arx, die lange im Dr. Sommerteam von Bravo war, viel geredet. Und dort sind wirklich Sachen rausgekommen, dass man das Gefühl hat, die Jugendlichen wissen heute schon alles. Und gleich, es gibt einfach ein paar Sachen, die seit eh und je gleich geblieben sind. Sie tun so, wie sie alles wissen. Und gleichzeitig bleibt es spannend, weil man gewisse Sachen nicht kann wissen.
Oder weil man nicht darüber reden kann.
Ein Punkt zum Beispiel war, der uns noch erstaunt hat, dass rausgekommen ist in Einzelgesprächen oder dass von Seiten von Jugendlichen der Wunsch eigentlich geäussert wurde, dass sie mehr mit ihren Eltern würden über solche Dinge reden. Obwohl, das ist schon ein grosser Teil eben im Stück, wie macht man das als Eltern? Das ist so ein Thema, das so ein bisschen schwierig ist für alle Beteiligten.
Wie diese Themen auf der Theaterbühne dann wirklich abgehandelt werden, das sieht das Publikum erst heute Abend an der Premiere. Und weil alles rund um die erste Liebe so spannend ist, wird das Thema im Jungen Schauspielhaus nicht nur auf der Bühne behandelt, sondern auch in einem grossen Rahmenprogramm. Da gibt es zum Beispiel ein Publikumsgespräch mit einer Ärztin vom Bravo Dr. Sommerteam oder es gibt einen älteren Teenie-Sonntag.
Es geht dort mal um einen Rollentausch, dass die doofen Eltern, die so keine Ahnung haben, mal die doofen Teenies, die überhaupt keinen Schimmer haben, können spielen und umgekehrt. Also ich hätte gerne mal durchschletzende, musikhörende Eltern und regelaufstellende Teenies oder so.
Und um das ganze Angebot noch abrunden, hat der Theaterpädagoge Fabian Giesling Buben und Mädchen auch schon zum Flirt-Crash-Kurs eingeladen.
Ja, wir hatten einen Flirt-Crash-Kurs. Ein paar haben es völlig ernst genommen, der Flyer, und haben wirklich gedacht, ich sei jetzt derjenige, der ihnen Flirt-Tipps auf den Weg gibt. Was ich auf eine gewisse Art auch gemacht habe. Wir haben natürlich vor allem Theater gespielt.
Sie haben Theater gespielt. Und um das geht es im Jungen Schauspielhaus. Auch wenn sich diesen Monat alles um die erste Liebe und Sexualität dreht, ist es nicht etwa so, dass da plötzlich Aufklärung betrieben wird. Gar nicht. Im Theaterpädagogen Fabian Giesling und im ganzen Team geht es nur um etwas. Eben ums Theater. Oder besser gesagt, ums Vermitteln von Theater.
Dass man das Publikum abholt auf allen möglichen Umwegen, ist schon ein Ziel. Dass man nicht nur die sowieso ein Theaterabo haben und wissen, was Theater ist, immer wieder schauen können. Das ist sicher super. Aber irgendwie ist es auch für uns als Team immer wieder interessant zu schauen, was könnte man machen, welche Leute sind noch angesprochen, die vielleicht nicht unbedingt ins Theater kommen oder nicht unbedingt die Ausschreibungen schauen, was gerade läuft.
Und das Publikum abholen oder neues Publikum ins Theater bringen, das kann man am besten mit einem Thema, das alle angeht. Zum Beispiel eben Liebe und Sexualität. Im Jungen Schauspielhaus funktioniert das Rezept ganz offensichtlich bestens. Die Premiere vom Stück «Blauer als sonst» ist schon lange ausverkauft und auch für die nächsten Vorstellungen hat es nur noch wenig Billette.
Die Premiere von «Blauer als sonst» ist heute am 7. Ein Link zum Programm vom Jungen Schauspielhaus findet man auf regionaljournal.ch. Wenn man an den Himmel schaut, sieht man immer mehr Wolken. Sie kündigen den Regen an. Die Wetterprognose von SF Meteo hat Christine Jutz.
Richtung Oberland gibt es am Abend vielleicht noch Platzregen oder ein Gewitter. Mit den Wolken ist die Nacht dann relativ mild, mit rund 11 Grad. Am Donnerstag tut es zügig zu und es kommt schon am Morgen regnen. Es regnet zwischendrin auch einmal zünftig. Kommt Gewitter, kann es ebenfalls. Und mit dem Gewitter kommt noch der Wind. Aber schon am Nachmittag und Abend tut es wieder auf und die Sonne zeigt sich je länger, je häufiger. Richtung Oberland muss man ein bisschen mehr Geduld haben. Morgen ist es immer noch warm, Temperaturen um die 21 Grad. Am Freitag wird es dann schon wieder ziemlich sonnig und auch Quellwolken am Nachmittag bringen keinen Regen. Temperaturen liegen am Freitag bei 22 Grad. Die Eisheiligen Pankratius und Servatius sind also nicht wirklich eisig.
Zum Schluss nochmal das, was heute Schlagzeilen gemacht hat, in Kurzform. Der Zürcher Stadtrat und die Spitze der VBZ wollen weiter über die Arbeitsbedingungen des VBZ-Fahrpersonal verhandeln. Auch wenn die Mitglieder des VPOD in 8 Tagen mit einem Streik drohen, sollen die Verhandlungen am runden Tisch ganz normal weitergehen, sagt der Vorsteher der industriellen Betriebe, Andres Dürler. Bei den Forderungen nach einem Gesamtarbeitsvertrag und nach längeren Pausen gibt es offenbar noch einen kleineren Spielraum. Der Zürcher Stadtrat will weiterhin Sozialarbeiter zu den Fußballfans in die Stadien schicken. Das Pilotprojekt soll um 2 Jahre verlängert werden. Das wiederum soll rund 160'000 Franken kosten. Immer mehr Leute beklagen sich beim Ombudsmann vom Kanton Zürich über den Zürcher Verkehrsverbund. Es gibt vor allem Reklamationen von Schwarzfahrern, sagt Thomas Fäsi. Er vermutet, dass das mit der strengeren Kontrolle in S-Bahnen, Bussen und Tram zu tun hat. Die Vorarbeiten für den Galgenbucktunnel bei Neuhausen fangen heute an. Der 1,2 Kilometer lange Tunnel führt von der Enge bis ins Bahntal unter dem Galgenbucktunnel. Die Eröffnung ist für 2019 geplant. Das war es vom Regionaljournal am Mittwoch. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf regionaljournal.ch. Am Mikrofon war Muriel Jaisi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.